Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Alles selbsterklärend. F wie Feuertod. Sie auch A wie Anzünden, B wie Benzin, B wie Brandbombe, B wie Brandbeschleuniger, B wie Brandstiftung, B wie Brandursache, F wie Flammenwerfer, M wie Molotow-Cocktail, P wie Phototoxie, R wie Rauchvergiftung, S wie Scheiterhaufen, V wie Verbrennen, V wie Verpuffung und Z wie Zunder. Interessiert fuhr Max Heiliger mit dem Zeigefinger der rechten Hand über die Zeilen, leicht blinzelnd, stetig bemüht, jedes Wort auch ohne seine Brille lesen zu können. Solange jedoch die linke Hand, die das dicke Buch hielt, dabei zitterte, fiel ihm der innere Kampfwille gegen körperliche Befindlichkeit nicht gerade leicht. P wie Phototoxie. Max Heiliger schlug Seite 751 in dem über 1000 Seiten starken Buch mit dem eindeutigen Titel »Der kleine Mordratgeber« auf und las langsam und konzentriert, jedes Wort im Geiste wiederholend, über den chemischen Vorgang, der auf menschlicher Haut starke Verbrennungen ohne Feuer hervorrufen konnte. Er nuschelte: »Ist es nicht sinnvoll, einen Gegner mit einem Stängel der Herkulesstaude anzugreifen?« Effektvoller ist der Pflanzensaft, der auf der Haut eine starke Entzündung, siehe auch P wie Photodermatitis, hervorruft. In einer wässrigen Lösung im Verhältnis 1:10, ein Teil Pflanzensaft, 10 Teile Wasser, und vergessen Sie niemals den Gebrauch von Gummihandschuhen beim Herstellen der Lösung, in eine Wasserpistole abgefüllt, auf die Augen des Gegners abgefeuert, kann der Pflanzensaft der Herkulesstaude eine hervorragende Defensivwaffe sein. Siehe auch P wie Pfefferspray, noch effektiver in der Eigenherstellung. Der alte Mann ließ das Buch erschöpft sinken. Die Anstrengung schmerzte in seinen Augen. Seine rechte Hand suchte die erkaltete Teetasse und fand sie gerade außerhalb des Scheins der kleinen Leselampe. Nach 79 Jahren hatte sich Max Heiliger immer noch nicht damit abgefunden, dass der Körper eines Menschen Abnutzungserscheinungen von verschiedener Qualität unterworfen war und dass kaum eine Maßnahme diesen Prozess aufhalten oder effizient mindern konnte. Durch die Anhäufung von Wissen hatte er sich stets gegen das wie auch immer geartete Schicksal auflehnen wollen. Der Erfolg gab ihm manchmal recht. In der Summe allerdings, wenn er all die kleinen und großen Schlachten addierte, gegen Ämter, Krankenhäuser, Kassen und Versicherungen, Fahrzeughersteller, Unternehmungen, Arbeitgeber, auch Nachbarn, sogar Stadt, Land und Staat, blieb ihm nichts anderes übrig, als zuzugeben, den Krieg auf gesamter Breite verloren zu haben. Doch so verzweifelt dieses Ergebnis ihm auch erscheinen musste, so gab Max Heiliger doch nicht klein bei. Er mochte ein Verlierer sein, aber er war kein Aufgeber. Es gab immer dieses berühmte Licht aus der Ferne, so hoffnungsverbreitend und höhnisch alles überstrahlend. Dieses Mal hatte Max Heiliger seinen Glanz gefunden, als er gar nicht danach suchte. Eines Morgens, vor beinahe 4 Wochen, hatte er auf einem Bücherflohmarkt ein dickes Taschenbuch entdeckt. Der Einband machte sich zwischen den übrigen, eher schmalbrüstigen Ausgaben, zumeist Lebenshilfen der esoterischen Sorte, derart breit, als wolle er die anderen Bände wie ein falsches Küken im falschen Nest aus der Aufbewahrungskiste schubsen. Der kleine Mordratgeber war sehr vornehm verschnörkelt im Gegensatz zur ordinär prallen Ausführung des Buches in Prägedruck und goldenen Lettern auf dem Buchrücken aufgebracht worden. Preisreduziertes Mängelexemplar, hatte ein schlecht platzierter Aufkleber auf der Rückseite des Buchumschlages verkündet. Zunächst hatte Max Heiliger es für einen Roman gehalten. Der 1050 Seiten starke Band entpuppte sich hingegen tatsächlich als das, was sein Titel versprach. Stichwörter über Stichwörter glänzten mit all jenen Möglichkeiten, Stoffen, Situationen und Gegenständen, die einem Menschen rigoros und einmalig den Garaus machen konnten. Spezielle Anleitungen gaben sehr detailliert darüber Auskunft, wie vorzugehen war, beabsichtigte der Leser bei der Tatausführung nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch noch der Justiz und ihren ausführenden Organen zu entgehen. In der dritten verbesserten Auflage, so versicherte das Buch auf dem Stand des Jahres 2009, hätten Autor und Redaktion noch einige kleinere, eigentlich belanglose Fehler ausmerzen können, so dass einer ungetrübten Lektüre nun nichts mehr entgegenstehe. Erschienen im Ende gut alles gut Verlag, murmelte Max vor sich hin, da er noch einmal ungläubig das Buch gewendet und schließlich das Impressum aufgeblättert hatte. Zürich, Schweizerische Eidgenossenschaft. Max trank einen Schluck Tee und warf den Kopf nach hinten, damit die kühle Flüssigkeit schneller aus dem Mund den Rachen hinunterlief. Er hätte den Tee aufwärmen können, wollte aber Strom sparen und seine Emilie nicht wecken. Es war bereits 2 Uhr nachts. Über den Autor, las Max leise. Oberst Utz Entle wurde in den frühen 60er Jahren mit seinem Schweizer Armeehandbuch für Guerillataktiken über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Max nickte. Entle hat nun seine praktischen Erfahrungen aus dem Armeealltag in zivile Kreise übertragen. Max nickte erneut. Verrückt, sagte er dann. Ein Ratgeber für Mord. Und sagte dann wieder, verrückt. Und er sagte es, als wolle er sich nur selbst beruhigen. Max spürte die Anspannung in seinem Brustkorb. Seine Entscheidung über sein künftiges Vorgehen war längst gefallen. Max Heiliger mochte in die Jahre gekommen sein, vielleicht die letzten. Doch vorbei war es erst, wenn es vorbei war. So selbstverständlich diese Gewissheit auch war, so sicher war auch, dass bis zum bitteren Ende Nahrung, Kleidung, Miete, Strom und vieles mehr zum Leben bezahlt werden wollte. Geld. Oberst Utz Entle schilderte in seinem Buch die relativ wenigen Motive, die sich hinter Gewaltverbrechen finden ließen. Geld stand neben Eifersucht gleich vorne an. Max hatte viel gerechnet in den letzten Tagen. Geld, es reichte vorne und hinten nicht. Er hatte schon darüber nachgedacht, eine Bank zu überfallen, nur war an eine schnelle Flucht mit seiner Arthrose nicht zu denken. Einfacher war Mord. Max Heiliger war fest entschlossen, einen Menschen zu töten. Für Geld. Max Heiliger hatte für Geld die unterschiedlichsten Wege in seinem Leben beschritten. Gute und schlechte Pfade waren darunter gewesen. Solche, für die er sich schämte, überwogen kaum jene, über die er sich freute. Besonders in seinen jungen Jahren war er nicht zimperlich gewesen. Schnell hatte er bei seinen Fahrten auf dem Bock eines LKWs durch den Ostblock seine Lektionen gelernt. Den Tod eines anderen Menschen, eines Angreifers, wie er sich gerne einbläute, hätte er jederzeit verursachen können. Dem Zufall war es zu verdanken, dass es nie so weit gekommen war. Er legte das Buch mit einer fahrigen Bewegung aus der Hand, sodass es mit einem überlauten Knall in der nächtlichen Stille auf der Tischplatte aufschlug. Max horchte nach Emilie. Sie schlief weiter. Er hörte ihre Atemzüge. Sein Gehör hatte in den Jahren nicht gelitten und schien ihm zuweilen schärfer zu funktionieren als jemals zuvor. Ihre beiden Renten zusammengenommen, finanzierten das Nötigste. Besondere Ausgaben indes waren eine Unmöglichkeit. Geld. Max Heiliger hasste das Wort inzwischen. Geld. Er biss die Zähne zusammen. Der Winter hatte seine ersten Fühler ausgestreckt, die Wände wurden kalt. Diese Kälte schob sich über seine Gewissensbisse. Mit klammen Fingern drehte Max die Leselampe zur Seite, damit kein Lichtschein über sein Gesicht fiel, sobald er sich zum Fenster wandte, um nach unten in den Hof zu schauen. Es war noch etwas zu früh. Um 3 Uhr beabsichtigten er und Maria Della, sich an der Tür zum Kohlenkeller in verschwörerischer Absicht zu treffen. Die Abenteuerlichkeit der Situation bereitete Max sogar ein wenig Freude. Emilie durfte nicht das Geringste davon erfahren, denn es bestand die Gefahr, sie könne falsche Schlüsse aus solch einem Treffen ziehen und glauben, er habe ein Verhältnis mit Maria. Max schmunzelte. Vorsichtig stand er vom Küchenstuhl auf, griff nach seinem Stock, ganz altmodisch, schwarz glänzend, mit einem Griff aus Hirschhorn und metallener Spitze, die er nach der Lektüre des Ratgeberbuches zugefeilt hatte und nun, damit die Arbeit nicht litt, mit einem Korküberzug schützte. Bevor er in die Diele ging, warf er noch einen Blick ins Schlafzimmer. Emilie schlief tief und fest. Ihr weißes Haar bildete ein engelsgleiches Vlies auf dem Kissen. Vorsichtig zog er am Fußende des Bettes die Decke über ein paar vorwitzig freiliegende Zehen. Max verließ die Wohnung. Unten, am vereinbarten Treffpunkt, wartete Maria Della bereits auf ihn. Sie drückte sich in den Eingang zum Kohlenkeller, den Kopf eingezogen, also verständlich bei einer Größe von 1,80 Meter. Ihr Auftreten war garstig wie immer, ihr Blick stechend, erstechend beinahe, und hätte es Max nicht besser gewusst, hätte er annehmen können, auch sie wäre in den Bann des kleinen Mordratgebers geraten und beabsichtige ihn gleich hier auszuschalten, gab es doch eine Lebensversicherung, die auf Emilie wartete, falls er auf halbwegs natürlichem Wege aus dem Leben scheiden sollte. »Zu spät«, sagte sie mit patziger Zurechtweisung, »und du willst still«, unterbrach Max ihre aufkeimende Litanei, die er nicht zum ersten Mal hörte. Sogleich bequemte er sich dazu, gut Wetter zu machen, denn sie war seine erste Auftraggeberin und sollte ihm noch weitere Kontakte vermitteln. »Ich bin da, du bist da, also...« »Cornelius fährt in einer Woche in Urlaub«, fiel sie ihm nun ins Wort. »Es muss vorher passieren.« »Warum?« Max zog die Stirn kraus. Es war nie davon die Rede gewesen, die Angelegenheit übers Knie zu brechen. »Wenn er in Urlaub fährt, könnte die Sache doch umso besser vorbereitet werden können. Weil«, fuhr sie dazwischen, »ich es nicht mehr mit ihm aushalte. Nicht mehr.« Sie trat aus dem Eingang heraus, behielt ihre gebückte Haltung dennoch bei. »Jeder Tag, den mich mein Sohn weiter bevormundet, ist eine Qual. Das ist kein Leben.« »Stiefsohn«, warf Max ein. »Sicher, Stiefsohn. Würde ich mein eigen Fleisch und Blut tot sehen wollen?« antwortete Maria Della mit herablassendem Flüsterton. Max Heiliger zuckte mit den Schultern. Es war ihm einerlei. Er musste über Cornelius Della nur so viel wissen, wie er wissen musste. »Wach auf!« schnauzte Maria Della ihn viel zu laut an. »Schläfst du schon wieder? Was soll das werden? Du willst ein Auftragsmörder sein und schläfst schon im Stehen ein?« »Ich schlafe nicht«, sagte Max, ganz die Ruhe selbst. »Ich habe nachgedacht. V wie Verschwörung. Mehr als zwei Verschwörer bilden ein unnötiges Risiko. Zwei können sich gegenseitig kontrollieren. Ein Verschwörer muss misstrauisch sein.« Gutgläubigkeit führt geradewegs ins Verderben. »Wenn es schneller ablaufen soll, kostet das mehr«, fuhr Max mit selbstbewusst klingender Stimme fort. »Weniger Zeit, höheres Risiko.« »Mehr? Wie viel mehr?« zischte Maria Della. »Das Doppelte«, erwiderte Max ungerührt. Ein Schütteln lief durch Maria Dellas hagere Gestalt. Ausdruckslos starrte sie ihn an. Endlich nickte sie. »Die Hälfte davon gleich«, sagte Max. »Ich hab nur das dabei, was vereinbart war. Glaubst du, ich renne in diesen Zeiten mit wer weiß wie viel Geld durch die Gegend? Nachts?« Die alte Frau griff in die Jute-Tasche. Max hörte Papier rascheln. »Hier«, meinte Maria Della nach einer Minute, als sie sämtliche Geldscheine aus dem Beutel zusammengerafft hatte. »500 €, mehr habe ich nicht dabei«, betonte sie noch einmal. Max Heiliger hoffte, Maria Della werde nicht das Zittern in seinen Händen sehen. Umso mehr bemühte er sich um Festigkeit in seiner Stimmlage, eine Spur tiefer, dunkler, selbstsicherer. Der Effekt auf Maria war sofort sichtbar. Der Trick hatte ihm damals in Jugoslawien geholfen, in Rumänien ebenso, sogar in der ehemaligen DDR. Doch noch besser, da man an den Verladestationen seine geknurrten Worte verstand. Überrascht ließ sie das Geld los. »Ist so gut wie erledigt«, brummte Max und steckte die Scheine in die Innentasche seiner Jacke. »Mach dir keine Gedanken mehr um deinen Stiefsohn. Ich brauche noch die Schlüssel.« Maria überreichte ihm drei Schlüssel. »Rot ist für das Tor, blau für die Baracke, grün für die Werkzeughütte. Der Hund wird morgen eingeschläfert«, kicherte sie leise. »Wie hast du das geschafft?« fragte Max angewidert von ihrer Begeisterung. »Ich hab denen gesagt, die Töle hätte mich gebissen.« Maria Della zog den Ärmel ihres linken Unterarms hinauf. Im spärlichen Licht im Eingang des Kohlenkellers erkannte Max einen mit Blut durchtränkten Verband. »Habe ich selbst gemacht«, sagte Maria stolz. »Hat wehgetan, tut's noch, aber das ist es mir wert. Die verflixte Tetanusspritze auch. Cornelius hat nichts dagegen unternehmen können.« Auf einmal schien keinem der beiden mehr daran gelegen, die eigene Stärke als Schild vor sich herzutragen. Plötzlich sahen beide alt und müde aus. Sie nickten sich abschließend zu und gingen, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass keiner den Hof beobachtete und sich hinter den zahllosen Fenstern der umliegenden Stockwerke nichts rührte, schleichend davon. Max Heiliger verzichtete darauf, sie daran zu erinnern, dass sie nach Erledigung der Arbeit nicht 500, sondern 1.500 € an ihn zu entrichten hatte. Das würde er zu gegebener Zeit nachholen. Einen Menschen zu töten ist für einen Menschen, der nicht durch äußere wie innere Umstände dazu gezwungen wird, kein leichtes Unterfangen, hatte Oberst Utz Entler ausgeführt. Zwänge entstanden aus Notlagen, Krankheiten aus Leidenschaft, Hass, politischer Indoktrination und des Weiteren sehr unterschiedlichen Motiven, überdecken stets die natürliche Abneigung der menschlichen Psyche gegen Gewalt. Und es wäre ein Fehler zu glauben, eine rationale Entscheidung könne die Tötung eines Menschen beim ersten Mal vereinfachen, erklärte der schweizerische Offizier weiterhin. Für Entscheidungshilfen zur Tat, siehe auch A wie Angst, beziehungsweise F wie Furcht, G wie Gefängnis, G wie Gewissen, L wie Lampenfieber und P wie Polizei. Überwiegend aber verzichtete Oberst Entle darauf, seinen Leser von der Tat abzubringen. T wie Tat, siehe auch M wie Mordtat, T wie Tat ausführen, M wie Morden, T wie Tötungsabsicht, T wie Tatort. Seite 820. In einer 8-Punkt-Schrift abgedruckt, also winzig und für Max Heiliger nur mit Lesebrille und Lupe gleichzeitig zu lesen, hatte sich der Auftragsmörder in Spee über die richtige Wahl des Tatortes informiert. Die Beschreibung überzog mehrere Seiten. Max Heiliger hatte sich für den Schrottplatz entschieden. Cornelius Deller sollte erstochen werden. Das war beschlossene Sache. Zweifellos kein schöner Tod, immerhin aber glaubte Max Heiliger, es werde außerordentlich schnell vonstatten gehen und für Cornelius Deller keine Qualen bedeuten. Von der wirklichen Todesursache würde am Ende nichts nachweisbar sein. Es wie Schwäche. Jeder Mörder wies eine Schwäche auf. Niemand war in seinem Verhalten, in seinem Auftreten geistig wie körperlich perfekt. Oberst Utz Entle formulierte Schwäche als potenzielle Fehlerquelle. Dann resümierte Max Heiliger, bin ich eine einzige Fehlerquelle. Max besaß nicht die Kraft, um in einem Kampf gegen den vierschrötigen Cornelius Deller zu bestehen. Ihm blieb nur U wie Überraschung, das Überraschungsmoment, nur eine einzige Gelegenheit, mehr nicht. Kalter Schweiß trat auf Max' Stirn. Er hatte das Buch in aller Sorgfalt durchgeblättert, doch nirgends gab es den Hinweis, den wirklich praktischen Rat, wie man es bewerkstelligte, eine Schwäche in eine Stärke zu verwandeln, so wie es oft propagiert wurde. Mit diesen Gedanken kehrte Max in die Wohnung zurück, wo er Emilie wach im Türrahmen zum Schlafzimmer stehend vorfand, leicht benommen und desorientiert. Ihre blassen Augen glommen im einfallenden Mondlicht des Deckenfensters. Max, fragte sie in einem Tonfall, der ihm das Herz zerriss. Ich weiß nicht, wo ich bin. Sie legte eine Hand vor den Mund. Ich weiß nicht, wann ich bin, stammelte sie. Es ist Nacht, mein Schatz, antwortete Max und fühlte mehr, als er es selbst sah, wie ihre blinden Augen einen Kontakt herzustellen versuchten. Du bist in unserer Wohnung und es ist noch viel zu früh, um aufzustehen. Komm, ich bringe dich wieder ins Bett. Du warst nicht da, stellte sie enttäuscht fest. Ich musste mal, sagte er, während er sie Schritt für Schritt zum Bett führte. Mit Jacke? Fragte Emilie über seinen Ärmel tastend. Die Enttäuschung in ihrer Stimme schwoll immer mehr an. Max Heiliger überlegte kurz, wie er mit ihrem Misstrauen umgehen sollte. Er antwortete nicht aus falschem Stolz heraus, denn schließlich unternahm er diese Aufgabe für sie beide und er wollte ihr darüber keine Rechenschaft ablegen. Keiner der beiden sagte ein weiteres Wort bis zum nächsten Morgen. Max Heiliger brannte für seine Aufgabe, die all sein Denken in Anspruch nahm. In dem Moment, da er Emilie versorgt wusste, gab er sich ganz der Lösung des Problems, wie er es insgeheim nannte, hin. Der Schrottplatz war für Cornelius Deller nicht der hauptsächliche Broterwerb. Längst wusste seine Stiefmutter über die wesentlich einträchtigere Beschaffung und Hehlerei von Kupfer und anderen Metallwaren Bescheid. Die Polizei hatte vor mehreren Monaten eine Durchsuchung durchgeführt. Allerdings hatte der gewitzte Cornelius Deller entweder keine Hehlerware auf dem Gelände oder sie war gut versteckt gewesen. Max Heiliger betrat am nächsten Sonntag, 4 Tage später und 3 Tage vor dem geplanten Abflug von Cornelius in den unverdienten Urlaub, den Schrottplatz. Es regnete. Ein kalter Oktoberregen mit dicken Tropfen, die beim Aufprall zerplatzten. Das kurze Stück von der Bushaltestelle hierher hatte ausgereicht, dem Regen genügend Gelegenheit zu geben, Max Heiliger bis auf die Unterwäsche zu durchnässen. Vernünftige Regenbekleidung nannte er nicht sein eigen. Nach den ersten Schritten auf dem Schrottplatz schwappte der Matsch über die Ränder seiner Schuhe ins Innere und quoll durch die Socken auf die blanke Haut. Regentropfen liefen über seinen Nasenrücken, sammelten sich an der Nasenspitze zu einem noch größeren Tropfen, der, als er endlich schwer genug war, sich löste und in beinahe trauriger Langsamkeit herabfiel. Max Heiliger atmete schwer und kämpfte sich über das Gelände voran, dem aus Altmetall geformten Labyrinth, wie ein Held im Märchen oder einer antiquierten Sage, auf der Suche nach dem Verderben in Gestalt eines Riesen. Denn riesig war Cornelius Della auch noch, nicht mütterlicherseits natürlich, nur von der Vaterseite her, des Mannes, der mit einer Größe von annähernd 2 Metern selbst Maria Della überragt hatte. Cornelius hatte den hohen Wuchs seines Vaters nicht zur Gänze erreicht. Mit einer Größe von 1,95 Meter, breitem Kreuz und Stiernacken wirkte er dafür umso bedrohlicher, wie er mitten in einem der Zufahrtswege zwischen den Schrottwagen mit seinem olivgrünen Armeeponcho bekleidet auf Max wartete. Sein Gesicht verschwand im Schatten der Kapuze. Von U wie Überraschung fanden sich Querverweise zu A wie ahnungslos und T wie Täuschung. So hatte Max Heiliger gelernt, sich noch schwächer erscheinen zu lassen, als er in Wirklichkeit war, und sammelte indes alle verbliebenen Kräfte für einen geballten Akt höchster Geschwindigkeit. Doch das sagte sich so leicht. Die schneidende Kälte setzte seinen alten und völlig untrainierten Muskeln gnadenlos zu. Den Stock hielt Max nicht so sicher in der rechten Hand, wie er es sich vorgenommen hatte. Alles in allem glitt er hinüber in einen sehr diffusen Zustand, in dem, verbunden mit dem strömenden Regen, eine erstickende Lethargie ein wünschenswertes Ziel zu sein schien. Gedankenlos und frei. Emilie. Ihr Name gleiste vor seinem inneren Auge mit der Gewalt einer Bombenexplosion auf. Für sie nahm er dieses Risiko auf sich. Emilie. Max Heiliger rang sich ein Lächeln ab. »Was ist jetzt so dringend?« fragte Cornelius Della den alten Mann. Wie immer verzichtete er auf eine Begrüßung. Max kramte in seiner linken Jackentasche und zog eine vergilbte Polaroid-Aufnahme hervor. Er reichte sie an Cornelius, der sie im Regenschatten seiner Kapuze betrachtete und dabei mürrisch vor sich hingrunzte. »Was ist denn das für ein Dreck?« Cornelius Della blieb kurz angebunden. »Das ist die Aufnahme einer Instrumentenleiste eines Kadett, Baujahr 1969. Du erkennst die Anzeigen für...« »Ja und?« fragte Cornelius dazwischen und trat einen Schritt näher. Wenigstens haben er und seine Stiefmutter die gleiche Redekultur, obwohl sie nicht im biologischen Sinne miteinander verwandt sind, dachte Max, nun von der Situation in den Mut hineingetrieben. »Hinten auf dem Platz hast du einen Kadett stehen, der rostrote, mit dem fehlenden Kofferraumdeckel. Das ist zwar alles Schrott, aber die Instrumente sind noch drin und ich könnte, muss ich mir ansehen«, sagte Cornelius Della. »Komm mit!« Der Riese schritt voran und der kleine Held folgte langsam. Max Heiliger rief sich in Erinnerung, was er tagelang seit der Festigung des Plans geübt hatte. Er rollte die Schultern, ballte die linke Hand zur Faust, bewegte die Arme, wie ein alter Mann sie bewegen würde, der die Kontrolle über seine Extremitäten verliert. Etwas Wärme entstand, unerheblich gegenüber der eisigen Nässe überall auf seinem Körper. Den rechten Fuß etwas nach hinten versetzen, Standfestigkeit erzeugen, dachte Max Heiliger. Sogleich musste alles Weitere in einer fließenden Bewegung erfolgen. Den rechten Arm heben, den Stock in eine waagerechte Position bringen, mit der linken Hand nach rechts übergreifen, auf Mitte des Stocks, von unten stabilisieren. Wie bei einem Bajonettangriff. Wie bei einem Bajonettangriff, predigte sich Max Heiliger in Gedanken. Aus dieser Position heraus hatte er einen raschen Ausfallschritt zu tun, die Arme in einer schaukelnden Bewegung mit viel Schwung, vor allem Kraft, nach vorne gestoßen, den Oberkörper des Gegners mit der Spitze des Stockes gleich unterhalb des Brustbeins treffen und dann drücken, pressen, stoßen mit aller Kraft, allem Gewicht, mit allem, was noch vorhanden war, die Spitze durch den Kleidungsstoff, Muskeln und Gewebe am Knochen vorbei, hindurch ins Herz treiben. Wenn möglich, den Gegner zu Boden ringen. Verdammt, dachte Max Heiliger angesichts des breiten Rückens von Cornelius Della vor sich, am Boden festnageln. Max hatte geübt. Ein altes Lederkissen, gefüllt mit einem von Motten zerfressenen Winterpullover und einer alten Gummimatte, die als Fußabtreter vor ihrer Wohnungstür gelegen hatte, war von ihm mit 2 Zimmermannsnägeln in der genauen Höhe, in der er auch Cornelius' Brustkorb wusste, an der fensterlosen Wand des früheren Kinderzimmers befestigt worden. Hinter abgeschlossener Zimmertür hatte er das Lederkissen mit dem Stock angegriffen. Er hatte erst aufgegeben, als seine alarmenden Muskeln in den Oberarmen mit stechenden Schmerzen rebelliert hatten. Der ausrangierte Winterpullover hatte etliche Löcher mehr und der Fußabtreter aus Gummi, schwer und dick, war regelrecht zerfetzt. T wie Tatwaffe. Oberst Entle riet bei der Auswahl der Tatwaffe zu längerem Überlegen. Tatzeit, Tatort und Tatwaffe mussten seiner Ansicht nach wie eine Abfolge von Zahnrädchen ineinandergreifen. Max Heiliger hatte die Spitze seines Stockes kontrolliert. Sie hatte nur wenig gelitten. Dennoch schärfte er sie in den kommenden Stunden mit einem Schleifstein nach. Wie Cornelius Deller so vor ihm hermarschierte, völlig ahnungslos, ertappte sich Max Heiliger bei dem Gedanken, die Aktion einfach abzubrechen, sich umzudrehen und wegzugehen oder so zu tun, als habe er wirklich Interesse an den Instrumenten eines verlorenen Oldtimers. Nein, antwortete er sich selbst, nein, jetzt oder nie. Die beiden ungleichen Männer bogen um eine Ecke innerhalb des Schrottplatzlabyrinths. Das Rostrot fiel sogleich ins Auge. Auch der platternde Regen konnte nichts an der Signalkraft der alten, wenn auch ausgeblichenen Lackierung ändern. Max Heiliger hatte diesen Wagen vor langer Zeit wie einen metallenen Bruder geliebt. Keiner der unzähligen Lastwagen, hinter deren Lenkrad er gesessen hatte, war ihm in Erinnerung geblieben. Mit dem Kadett jedoch verband er ein Stück seines Lebens, den besten Teil. Der Kadett hatte irgendwann aufgegeben. Ich nicht, dachte Max entschlossen. Der Zeitpunkt rückte näher. Wieder rief sich Max Heiliger ins Gedächtnis, warum er hier war, warum er die Tat angeboten und geplant hatte. Für Emilie, für Geld, für ihre Existenz, damit sie bis zum Ende, solange es eben ging, zusammen in dieser Wohnung verbringen konnten. Für sich, ohne die Gängelei von in grellem Weiß bekitteltem Pflegepersonal, das einem den letzten Rest Würde wortwörtlich abwischte. Max Heiliger gedachte, diese Tat zu vollbringen, solange es seine Kräfte gestatteten. F wie Fehlschlag. Einer hämmernden Kirchenglocke gleich schallte das Stichwort ins Gemüt. Die Todsünde, gefolgt von einem Dominoeffekt mit Gott an der Spitze, dem Teufel und der Hölle hintendrein und einem Gefängnis weit abgeschlagen auf den letzten Platz. Max Heiliger sammelte allen verbliebenen Mut, da er wusste, dass der Moment der Tat in wenigen Augenblicken bevorstand. Cornelius Deller hielt an, besah sich den alten Kadett von der Motorhaube bis zum klaffenden Kofferraum. Max Heiliger maß die Entfernung, trat im perfekten Abstand hinter Cornelius Deller, stemmte den rechten Fuß in den Matsch und griff den Stock fest, die Spitze voraus. Der Riese drehte sich langsam um. Unter der Kapuze des Armeeponchos begegnete Max Heiliger Cornelius Augen. Der alte Mann warf sich in die einstudierte Bewegung hinein und stach zu. Ja. Und wie es weitergeht, das können Sie im Roman selber lesen, wenn Sie mögen. Der Roman ist als E-Book erhältlich, überall auf allen möglichen gängigen Plattformen, herunterladbar. Für eine kleine Summe. Und wem es gefallen hat, dem kann ich versprechen, es geht so unterhaltsam weiter. Etwas spannender auch noch, weil Max Heiliger bleibt nicht alleine, sondern das Ganze wird letzten Endes auch ein Trio, zu dem sich auch noch der Oberst gesellt. Und ich bedanke mich, vielen Dank fürs Zuhören und noch viel Spaß auf der Messe. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.